Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Stories, dein Wohlfühl-Podcast für ganzheitliche Gesundheit, intuitive Ernährung und das Lösen von Heilblockaden durch Energiearbeit. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid bei dieser neuen Folge. Und heute bin ich nicht alleine, denn meine Mama Birgit ist wieder mit dabei bei einem so wichtigen und spannenden Thema, wo ich unbedingt gesagt habe, da möchte ich sie nochmal dabei haben, weil sie einfach nochmal viel mehr Erfahrungen mit dem Thema hat. Ihr hattet ja letzte Woche schon eine Podcast-Folge von mir bekommen zum Thema Hormone und Wechseljahre. Und wir wollen heute da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, welche Ursachen hinter hormonellen Disbalancen stecken können, ganz holistisch betrachtet, auf der körperlichen Ebene, aber eben auch auf der energetischen Ebene. Und Birgit wird auch ein bisschen was über ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren sprechen, was, glaube ich, auch noch mal ganz spannend ist für viele. Und genau, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich habe ganz viele Fragen und wir haben viele Themen mitgebracht für diese Folge. Und ja, erstmal freue ich mich, dass du da bist, Mama.
Ja, hallo Melina, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute wieder dabei sein darf bei deinem Podcast.
Ja, ich bin gespannt, wo wir landen werden, wie tief wir heute tauchen können, in welche Thematiken wir einsteigen können. Und die erste Frage oder das, was ich am meisten auch aus der Community immer als Frage bekomme oder als Hauptthema bekomme, ist, was an Ursache hinter so hormonellen Balancen steckt, weil ja, wir wissen, da sind irgendwo Wechselwirkungen und es hat mit verschiedenen Organen auch zu tun, beziehungsweise sehen, glaube ich, viele immer so die Schilddrüse als so Hauptproblem, ne? Da wo ja auch die Schulmedizin ansetzt, bei den Hormonen und bei der Schilddrüse. Und vielleicht kannst du da alle mal so ein bisschen tiefer mit reinnehmen in diese Ursachenforschung.
Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar kann man im Grunde sagen, dass die Hormone sich selber aus der Balance bringen. Und zwar ganz speziell die beiden sogenannten Oberhormone, Cortisol und Insulin. Diese beiden Hormone oder insbesondere das Cortisol kann ein Hormonchaos verursachen. Und sie begünstigen sich auch gegeneinander. Sind sie übermäßig vorhanden, unterdrücken sie alle untergeordneten Hormone. Und das sind zum Beispiel die Sexualhormone. Und deswegen ist es auch besonders wichtig, darauf zu achten, dass wir diese beiden Hormone möglichst nicht aus der Balance bringen. Und wie wir das schaffen, da kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt dazu, was für Maßnahmen wir ergreifen können, damit das nicht so extrem passiert. Wir haben natürlich auch viele, viele weitere Faktoren. Ich werde es wahrscheinlich gar nicht schaffen, hier alle zu erfassen. Aber
Ja.
es ist auf jeden Fall auch, es sind die Lebensphasen, ne? Die Wechseljahre, die Pubertät, die Schwangerschaft, wo die Hormone ordentlich durcheinander purzeln. Schlafmangel, Schlafstörungen. Viele Hormone werden nachts vom Körper gebildet und auch umgebaut. Aber auch extreme Gewichtsveränderungen zum Beispiel, sowohl nach oben als auch nach unten, haben einen Einfluss auf unsere Hormonproduktion und auf das hormonelle Gleichgewicht. Crash-Diäten zum Beispiel oder auch das Intervallfasten, wo wir lange Essenspausen machen, wo der Blutzuckerspiegel starken Schwankungen unterliegt, hat einen Einfluss auf unsere hormonelle Balance. Bewegungsmangel ist ein Riesenthema. Auch das harmonisiert die Hormone und ja, reguliert auch unser Nervensystem. Auch da besteht ein enger Zusammenhang. Und ja, Dauerstress, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also damit ist jetzt wirklich nicht gemeint, wenn wir mal eine stressige Situation haben. Das passiert ja ganz, ganz oft in unserem Leben. Aber dieser Dauerstress, der ist wirklich gravierend, weil er eben halt so doll diesen Cortisolspiegel anfeuert. Und da zählt zum Beispiel auch Leistungssport, würde dazu zählen. Also es ist jetzt nicht immer nur die Belastung, die wir im Job haben, die wir durch die Familie haben. Auch ein Leistungssport zum Beispiel stresst unseren Körper und kann die Cortisolfreisetzung immens begünstigen. Weitere Faktoren sind zum Beispiel Umweltschadstoffe, Pestizide, Kosmetika, in Reinigungsmitteln können sie enthalten sein, Weichmacher in Kunststoffen zum Beispiel. Aber auch unser viszerales Bauchfett ist ein Faktor, was die Hormone beeinflusst. Denn dieses spezielle Fett ist selbst hormonaktiv.
Also das
Und
ist quasi das viszerale Bauchfett, ist das, was wir direkt am Bauch sitzen haben, sozusagen, ne? Wo was wir sehen, quasi wo der Bauch sich so ein bisschen nach vorne hin ausdehnt, quasi, ne?
Genau, und es ist jetzt nicht so dieses, damit ist jetzt nicht dieses kleine Speckröllchen gemeint, wenn wir mal so in die Seite kneifen, sondern richtig das Bauch, was sich im Bauchraum befindet, was sich um die Organe herum anlagert. Und dieses Bauchfett fördert Entzündungen und Depressionen. Also es fördert Zytokine, die sogenannten Entzündungsbotenstoffe, und verursacht auch viele Krankheiten, also auch Herzkrankheiten.
Ja.
Und deswegen ist es auch aus diesem Faktor noch so sehr, sehr schädlich. Und was ein bisschen gemein ist, dass wir, ja, jetzt nochmal eben auf die Wechseljahre zukommen, dass in dieser Phase eben halt die Hormonverteilung anders gesteuert ist, dadurch, dass der Östrogenspiegel sinkt. Also Östrogen verteilt unser Fett quasi im Körper. Und der sinkende Östrogenspiegel in den Wechseljahren verursacht, dass sich dieses vermehrte Bauchfett ansammelt. Also wir verändern unsere Form so ein bisschen von der Birne zum Apfel. Also was wir sonst so eher am Po, Oberschenkel eingelagert hatten, wandert jetzt in den Bauchraum. Und wir nehmen so ein bisschen die Figur der Männer an, ne? Die haben das ja immer, die haben diese Fettverteilung nicht so hormongesteuert. Und die haben übrigens dann auch den Nachteil, dass sie schon viel eher mit diesem Problem zu kämpfen haben, mit diesem
Ja.
gefährlichen Bauchfett unter anderem. Aber auch Medikamente zum Beispiel, Cortison, Beta-Blocker, Antiepileptika zum Beispiel können unsere hormonelle Balance beeinflussen. Krankheiten wie Diabetes und alle Erkrankungen, die die endokrinen Drüsen betreffen, wie zum Beispiel auch die Nebennieren, Eierstöcken, Hoden, Schilddrüse und auch die Bauchspeicheldrüse, ne, die jetzt also Endo- und Exo Kretin arbeitet, Endokrin. Genau, das sind jetzt einmal so die Hauptstörfelder, die wir haben, die unsere Hormonbalance beeinflussen.
Ja, und das betrifft dann ja letztendlich auch nicht nur die Schilddrüse, also gerade so Entzündungsparameter und Co., sondern vor allem auch, was ich immer noch ganz wichtig finde, dass diese Auswirkungen oder die Störungen halt nicht nur an den Hormonen im Kleinen an sich sind oder auch in der Schilddrüse an sich, was ja, Schilddrüse steht ja immer so für viele für Hormone, ist ja auch richtig, aber wir haben immer noch zwei weitere Organe, die da maßgeblich dran beteiligt sind, wie gut Hormone gebildet werden, abgebaut werden, verstoffwechselt werden, aktiviert werden, deaktiviert werden und so weiter. Und das ist Darm und Leber, was ich da auch noch.
Also die Symptome, die mir am häufigsten auch in meinen Beratungen begegnen, sind zum Beispiel Wassereinlagerungen, PMS-Störungen, auch ganz, ganz häufig vertreten, Schlafstörungen, Störungen der Appetitregelung, entweder gar keinen Appetit oder einen vermehrten Appetit, aber auch ein gestörtes Wärme- und Kälteempfinden zählt zum Beispiel mit dazu, Schlafstörungen. Das ist ein ganz breites Feld auch. Und diese Symptome sind auch immer gar nicht so einfach zu unterscheiden, zum Beispiel auch zu den Histaminsymptomen. Das ist häufig sehr, sehr identisch und ja, man weiß manchmal nicht genau, was ist jetzt Histamin, sind es die Hormone? Was ist da jetzt gerade los?
Ja, genau. Und vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen auf den Histaminzusammenhang eingehen, weil das finde ich nämlich auch ganz spannend, weil viele Frauen auch berichten mit einer Histaminintoleranz, dass sie eben merken, irgendwie kommen manchmal einfach so Symptome und obwohl sie gar nichts machen, sie haben nicht vermehrt Stress, sie machen nicht mehr Sport, sie essen keine histaminreicheren Lebensmittel und trotzdem kommen manchmal so aus dem Nichts Beschwerden. Und ich kenne das von mir auch, dass ich am Anfang, als ich so, ich weiß nicht, ich habe ja mit 15, 16 die Diagnose bekommen, da hatte ich meinen Zyklus auch schon und ich immer gedacht habe, so, boah, was mache ich denn jetzt schon wieder falsch, dass jetzt mein Körper schon wieder so ausrastet, meine Mastzellen so aktiv sind, ich so krasse Histaminsymptome habe, obwohl da nichts los ist.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Es ist, also ursächlich ist es der Östrogenüberschuss, den wir ja einfach ja, wir Frauen einfach in vielen unserer Lebensphasen haben. Das ist die Pubertät, das sind die Wechseljahre, aber auch der Zyklus, Schwangerschaften. Da verstärken sich nochmal Symptome und auch speziell die Histaminsymptome. Und oder sie treten erstmalig auch in diesen Phasen tatsächlich auch auf. Das liegt daran, dass Östrogen und Histamin ganz eng aneinander gekoppelt sind. Also die feuern sich quasi gegenseitig an. Haben wir einen erhöhten Östrogenspiegel, setzt das oder fördert das eine vermehrte Histaminfreisetzung, und haben wir vermehrtes Histamin im System kurbelt das auch wieder die Östrogenbildung an. Also da bildet sich so ein Kreislauf.
Ja, und es ist auch so, dass Progesteron zum Beispiel, das ist ja so der Gegenspieler, ne? Wir haben ja einmal im Zyklus so um den Eisprung herum einen relativ hohen Peak an Östrogen, wo wir einfach einen Östrogenüberschuss haben, der dann da schon dazu führt, dass dass der Körper mehr Histamin produziert. Und fieserweise haben wir das dann auch nochmal vor der Periode, weil wir einen Mastzellherd um die Gebärmutter haben. Und dieser Mastzellherd wird halt eher aktiv, wenn die Gebärmutter sich bewegt und von die Muskulatur vor allem sich bewegt, um die Schleimhaut abzutragen, sodass viele Frauen berichten, das war bei mir einfach auch so, immer um den Eisprung herum und immer so vor der Periode, während der Periode, ging es mir histaminmäßig einfach gar nicht gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ich halt in dieser Phase immer echt, egal was ich gegessen habe, ich musste einfach noch mehr darauf achten und ich habe es eigentlich nie so richtig in den Griff bekommen, bis ich dann angefangen habe zu lernen, wie ich eben auf natürliche Weise auch meinen Zyklus da unterstützen kann. Genau, das sind so zwei Phasen, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Und ich finde es auch immer ganz sinnvoll, seinen Zyklus dahingehend zu tracken. Also ich nutze einfach eine App, wo ich das immer eintrage. Zum Beispiel, wann ich meine Periode habe, mache ich bis heute noch. Es ist halt damals aus dem Punkt entsprungen, dass ich einfach ein bisschen besser wissen wollte, wann quasi diese Phasen sind und wann ich da ein bisschen mehr auf meinen Histaminspiegel achten darf. Also das habe ich schon gemerkt. Und bei mir ist ja zum Beispiel die Histaminintoleranz auch während der Pubertät erst so richtig ausgebrochen. Das war natürlich bei mir so ganz viele verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Mein Darm war ja auch ziemlich durcheinander und kaputt, meine Leber auch schon überlastet. Aber die Pubertät hat da definitiv auch noch sein Bestes getan, um da quasi Histamin aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und da sollte man auf jeden Fall noch ein bisschen das mit im Blick haben. Und die andere Phase, die du ja eben schon beschrieben hast, sind ja die Wechseljahre. Und ich hatte das, glaube ich, letztens irgendwo in der Story auch schon erzählt, weil dass du ja quasi so in den Anfängen bist, aber bist du ja eigentlich gar nicht mehr. Ich habe nur einfach das so eingeschätzt, weil du ja relativ glimpflich und relativ entspannt vergleichsweise durch deine Wechseljahre gehst bis jetzt. Und genau, erzähl gerne nochmal so ein bisschen, wie es bei dir war und wie auch so deine Erfahrungen sind, weil also du bist ja jetzt eine von den Frauen, die quasi zu diesem Drittel gehört, was so ein bisschen besser da durchgehen kann. Es gibt natürlich aber auch andere Frauen, die da andere Themen mit haben.
Ja, ganz genau. Also das drittelt sich tatsächlich so. Das fällt bei uns Frauen. Ein Drittel haben sehr starke körperliche und auch psychische Beschwerden. Und das ist wirklich eine ganz unangenehme Konstellation. Und auch gerade dieser psychische Bereich, der hat natürlich einen ganz, ganz gravierenden Einschnitt in das Leben, in die Lebensqualität. Ein Drittel haben milde bis deutlich spürbare Beschwerden. Und ein Drittel haben wenig oder auch gar keine Beschwerden. Und da würde ich mich auch persönlich so ein bisschen einordnen. Wobei, wie gesagt, es auch nicht immer so ganz eindeutig zu unterscheiden ist. Ist es jetzt ein Wechseljahrsproblem oder ist es auch ein Problem, weil im Grunde oder im Moment gerade aktuell mehr Stress vorliegt und dadurch auch das Cortisol natürlich vermehrt gebildet wird. Aber wenn dann so, ja, diese Schweißausbrüche, ne, auch in der Nacht mal ein stärkeres Schwitzen, das konnte ich mal bei mir zum Beispiel beobachten. Also wenn ich mich ruhig verhalten habe, war alles normal, aber wenn ich so ein bisschen Wärmeeinflüsse von außen bekommen habe, sozusagen im Sommer jetzt, oder wenn ich mich sportlich betätigt habe, dann habe ich auch ein vermehrtes Schwitzen festgestellt. Also eine vermehrte Schweißbildung, ne? Auch in der Sauna oder so. Also das waren so meine Symptome im Grunde.
Ja,
Und
und
ja, vielleicht auch ein
verhält.
bisschen mehr Müdigkeit, ne? So.
Ja, aber man hat es dir wirklich gar nicht, also ich hätte es gar nicht geahnt, so wenn ich nicht gewusst hätte, dass du jetzt ein entsprechendes Alter hast irgendwie, hätte man das gar nicht so mitbekommen, weil auch zur letzten Folge hatten ja auch einige geschrieben, dass das auch die totale Belastung für die Familie manchmal ist, wenn für Frauen die Wechseljahre kommt und dass das mit viel Leid verbunden ist und ja, dieses Szenario, diesen Fall gibt es halt auch. Und was ich immer noch ganz wichtig finde, ist, das zu sagen, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, dem so ein bisschen vorzubeugen. Ich meine, ja, vielleicht kannst du bei dir ein bisschen erzählen, du hast ja auch dich sehr viel mit deiner Gesundheit auseinandergesetzt, auch schon vor den Wechseljahren. Wie beobachtest du das bei anderen Frauen, die du im Coaching hast?
Also da kann man auch beobachten, dass zum Beispiel Probleme, die schon vor den Wechseljahren bestanden, wie ein Trägerstoffwechsel, wie Verdauungsstörungen zum Beispiel, auch Neigung zu depressiven Verstimmungen, Schlafstörungen, die auch teilweise natürlich lebenswandelbedingt sein können, aber auch andere Ursachen haben können. Bei denen verstärken sich diese Symptome. Und ja, man kann vorbeugen sicherlich. Man kann bestimmt nicht jedes, in jedem Fall da jetzt verhindern, dass Wechseljahrsbeschwerden auftreten. Aber man kann ein bisschen präventiv arbeiten. Und das finde ich persönlich auch ganz beruhigt, das zu wissen, dass wir auch nicht mit so einer, ja, mit so einem Angstgefühl vor den Wechseljahren starten oder beginnen oder denken, oh je, was kommt da jetzt noch auf uns zu, dass wir einfach das als Veränderung akzeptieren können. Veränderung kann ja auch was Positives mit sich bringen, ein Wechsel zum Beispiel der Interessen, ne? Dass wir andere, ja, dass wir mal genauer ums Schauen, noch andere Bedürfnisse auch herausfinden können. Es kann wirklich so eine Chance sein, nochmal in sich hineinzuhorchen. Bin ich zufrieden mit mir, mit meiner Arbeit, mit meiner Umgebung, mit meinem Freundeskreis? Und häufig passiert in dieser Zeit auch ganz, ganz viel Wechseltätigkeit, ne? Also manchmal trennt man sich vom Partner oder man sagt, Freunde, das passt nicht mehr. Dass man ein neues Hobby entdeckt, zum Beispiel den Beruf nochmal wechselt, ne? Das war bei mir zum Beispiel auch der Fall. Ich habe in dieser Zeit auch meinen Beruf gewechselt und ja, vielleicht auch ein bisschen angetrieben durch diese Wechseljahrsgeschichte. Das kann ich jetzt so genau nicht nachvollziehen, aber es kann durchaus sein. Was ich auch beobachte, dass Personen, die eher aktiv sind, auf ihre Ernährung achten, dass die häufig ein bisschen verschonter bleiben von diesen starken Beschwerden. Die scheinen einfach etwas besser geschützt zu sein.
Ja, und vor allem auch die, die vorher mal ihre Leber entgiften, ne? Und die eine gesunde Darmflora haben und halt kein Leaky Gut haben. Also das habe ich vor allem auch so beobachtet, dass, das hatte ich in der letzten Folge ja auch schon erzählt, dass halt, wenn die Leber so überlastet ist und quasi so wie vergiftet ist, dass die baut ja unter anderem auch Östrogen ab. Wenn die das nicht mehr kann, ist dieser Östrogenüberschuss natürlich noch mal viel gravierender als bei einem Menschen, der eine gesunde Leber hat, wo der Leberstoffwechsel das so wegstecken kann. Ne? Es ist halt schon, dieser Wechsel ist natürlich schon auch eine Herausforderung für alle Organe, die irgendwie mit dem Hormonstoffwechsel zusammenhängen. Und je stärker und gesünder diese Organe sind, meine Erfahrung auch, desto weniger Beschwerden haben Frauen auch in den Wechseljahren. Das ist die körperliche Komponente. Das heißt, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt so, ja, Wechseljahre wird jetzt die nächsten Jahre ein Thema. Was kann ich da präventiv machen, so ganz grob?
Ja, also da gibt es auch wieder eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir ergreifen können. Also vor den Wechseljahren, als auch wenn wir in den Wechseljahren uns befinden und auch schon das eine oder andere Symptom feststellen oder vielleicht auch schon gravierende Störungen unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens erkennen. Also es ist quasi jederzeit möglich, da auch noch etwas zu verändern, weil die Reaktion der Hormonausschüttung passiert relativ schnell. Da muss jetzt nicht eine lange Vorlaufzeit oder sowas eingeplant werden, dass die Reaktion, wie gesagt, die ist ganz schnell da, schon nach einer Mahlzeit. Und da würde ich auch gerne mal mit starten, mit diesem wichtigen Punkt Ernährung. Also, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, ein ganz wichtiger Punkt ist Insulin und Cortisol ausgleichen. Und zwar durch Stabilisierung des Blutzuckerspiegels können wir das gut erreichen. Blutzuckerschwankungen verursachen Insulin und auch Cortisolausschüttung, weil diese beiden Hormone auch aneinander gekoppelt sind. Das ist das, was ich eingangs schon sagte, dass wir eben schauen, dass wir nicht so große Essenspausen haben, dass wir zu jeder Mahlzeit einen gewissen Anteil von Fetten, Proteinen und auch Ballaststoffen aufnehmen, damit wir eine lange Sättigung haben und unser Blutzuckerspiegel nicht so schnell hin und her schwappt. Also möglichst auch Zucker, also einfach den Einfachzucker, einfache Kohlenhydrate meiden, um eben diese starken Blutzuckerschwankungen zu regulieren. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil damit haben wir diese Oberhormone Cortisol und Insulin so ein bisschen im Griff. Da können wir die so ein bisschen ernährungstechnisch regulieren. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, dass wir Vollkornprodukte vermehrt aufnehmen statt Weißmehlprodukte. Zuckerreduzierung hatte ich eben schon mal erwähnt, dass wir auf die gesunden Fettquellen zurückgreifen, auf die Omega-3-haltigen, das sind die entzündungshemmenden Fette, dass wir Transfette meiden, die zum Beispiel in industriell hergestellten Backwaren vorhanden sind, in Fastfood zum Beispiel. Dass wir Alkohol, Koffein und scharfe Speisen meiden, weil die eben halt auch das Histamin triggern können. Jeder von euch, der eine Histaminproblematik auch parallel hat, der weiß das, dass das auch genau die Lebensmittel sind, die eben halt auch Histaminreaktionen hervorrufen können. Und diese können eben halt aber auch zum Beispiel Hitzewallungen in den Wechseljahren anfeuern. Ein weiterer Punkt ist die Nährstoffversorgung, auch ganz, ganz wichtig, vor allem Vitamin D. Man sagt ja, Vitamin D ist eigentlich gar kein Mikronährstoff, das ist schon eigentlich eher ein Hormon. Aminosäuren, Magnesium, die B-Vitamine zählen da auf jeden Fall mit zu. Und wir können auch versuchen, unsere Beschwerden so ein bisschen mit sogenannten Phytoöstrogenen zu regulieren. Das sind Pflanzenstoffe, die dem körpereigenen Östrogen ähneln. Und sie können uns helfen, dass wir wieder so ein bisschen in die Hormonbalance kommen oder zumindest die Hormonbalance beeinflussen können. Und sie haben zusätzlich auch noch eine antioxidative Wirkung. Das heißt, sie schützen zusätzlich unseren Körper vor oxidativem Stress. Dazu zählen zum Beispiel Leinsamen, Traubensilberkerze, Frauenmantel, Rotklee. Und aber auch weitere Heilpflanzen können uns unterstützen in Wechseljahren. Zum Beispiel Mönchspfeffer, Schafgarbe oder auch Jamswurzel zählen dazu.
Super spannend, was man alles auf der Ernährungsebene machen kann. Ich glaube, das unterschätzen so viele einfach auch. Und das sind ja auch alles Dinge, die ja für die Histaminbalance generell nicht verkehrt sind. Da darf man natürlich immer noch mal gucken, welches Kraut oder welche Mikronährstoffe da jetzt explizit gut funktionieren, weil nicht jedes Vitamin D ist automatisch histaminarm und so weiter, dass man da noch mal schaut. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man das nicht auf gut Dünken macht und nicht einfach ausprobiert, sondern sich da immer gut begleiten lässt. Und du hast ja schon so viele Erfahrungen auch gemacht mit Frauen in den Wechseljahren, Frauen mit Histaminproblematiken, Frauen mit diversen Unverträglichkeiten, wo dann eins zum anderen kommt, die den Darm schon komplett aus der Balance gebracht haben, die eine überlastete Leber haben. Wie kannst du da konkret unterstützen? Also was machst du mit den Frauen, die bei dir, also zu dir kommen und da Unterstützung brauchen?
Ja, also ich würde zuerst einmal schauen auf die Darm- und auf die Lebergesundheit, weil das eben, wie wir schon eben besprochen hatten, ja auch eben wichtige Organe sind, die für die Hormonbalance wichtig sind. Und da kann man zum Beispiel mal einen Stuhltest machen und schauen, wie sieht es im Darm aus? Sind da Störfelder? Kann unser Mikrobiom auch gut für unsere hormonelle Balance sorgen? Oder müssen wir ein bisschen nachhelfen? Ganz, ganz häufig ist zum Beispiel die Säuerungsflora vermindert. Das ist die Schutzflora in unserem Darm. Und ja, die schützt halt eben auch den Darm davor, dass sich die Fäulniskeime ausbreiten können. Man kann mal vielleicht einen Leberwert testen lassen. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Leber immer sehr, sehr spät anzeigt, wenn es ihr nicht gut geht. Und da können auch Leberwerte, die sich durchaus im Normbereich befinden, kann die Leber schon eine Überlastung erleiden und deswegen nur nach den Leberwerten gehen. Eine Leberentlastung kann zum Beispiel stattfinden, indem man Bitterstoffe zu sich nimmt, dass man zum Beispiel mit einem Zeolit oder mit einem Bentonit versucht, Schadstoffe schon aus dem Darm herauszubinden. Dass man eine lebergesunde Ernährung vielleicht kurweise einmal durchführt, ne? Dass man die Fette reduziert, dass die Leber mal in die Erholungsphase kommen kann, aus dem Fettstoffwechsel heraustreten kann. Das sind so Maßnahmen, womit wir die Leber unterstützen können. Was aber auch wichtig ist, immer auch mal einen Blick auf die Stressbelastung zu werfen. Wie hoch ist die gerade angesetzt? Kann ich daran was ändern? Welche Stressoren gibt es, die auch erstmal herauszufinden? Das ist ganz, ganz wichtig. Was stresst mich eigentlich? Und wenn ich die nämlich nicht kenne, dann kann ich auch schwer was dagegen unternehmen. Und ja, und diese Kombination ist so wichtig. Das merke ich auch immer wieder, dass man tatsächlich die körperliche Ebene betrachten muss und aber auch die Nervensystemebene betrachten muss, dass man Blockaden lösen muss, dass man schaut, wo wird uns vielleicht auch Energie genommen. Und deswegen habe ich auch festgestellt, Melina, dass das so eine gute Kombi ist, die beiden Beratungsansätze, wo wirklich manchmal das eine oder das andere fehlt, um da eine ganzheitliche Gesundung auch also herstellen zu können.
Ja, und wir haben das ja in den letzten Jahren erlebt, da waren wir ja viel im Ernährungsbereich unterwegs, sage ich mal. Und wir haben die Nervensystemebene schon so ein bisschen mit reingenommen, aber eher ein bisschen oberflächlicher, sage ich mal, ne, wo erstmal zu gucken, Stress im Allgemeinen zu reduzieren. Und ich habe jetzt tatsächlich bei mir viele Frauen oder auch Männer im Coaching, die halt sagen so, oh, ich habe mit der Ernährung, ich bin schon so gut vorangekommen, das hat alles so gut funktioniert, ne, auch was du denen manchmal dann für Pläne gemacht hast. Und die sagen so, boah, mir ging es richtig gut und so. Und dann kam aber ein Ereignis im Außen, ein Trigger auf mentaler Ebene, der hat mich komplett durcheinander gebracht und jetzt geht es mir wieder schlechter. So, und die wissen ja letztendlich, was die Trigger sind. Das Ding ist nur, dass uns dieses Wissen halt nicht weiterbringt. Und deswegen gehe ich halt von der Nervensystemebene gerne auch nochmal eine Ebene tiefer, zu sagen, okay, es ist schön zu wissen, wo die Trigger sind auf mentaler Ebene und das auch vielleicht so psychologisch zu verstehen, ne, warum man wie tickt und warum ein was aus der Ruhe bringt. Und seine Mechanismen dahinter kennt, aber es ist halt ganz viel auch im Unterbewusstsein, ganz viel energetisch, was sich angestaut hat. Und jedes Körperzeichen, auch durch hormonelle Balance entstanden, hat ich sag immer so, eine Message, eine Nachricht für uns. Der Körper ist ja oft immer so das Sprachrohr auch für das Energiesystem, was dahinter steht. Und ich wollte euch auf jeden Fall hier nochmal so ein paar, also anhand von fünf hormonellen Themen, so ein bisschen die energetischen Hintergründe erklären. Und das sind manchmal Sachen, da gehen wir mit in Resonanz, weil wir sagen, ah ja, das kommt mir total bekannt vor. Und manchmal sind das aber auch Dinge, die im Unterbewusstsein schlummern, die sich in unseren Zellen und in den Muskelfasern tatsächlich absetzen. Und das finde ich so cool. Es gibt ja dieses neue Forschungsfeld der Psychoneuroimmunologie, wo die auch schon jetzt festgestellt haben, also nachweislich, dass sich solche Dinge, Emotionen, nicht verarbeitete Dinge in unseren Zellen und Muskelfasern absetzen. Das heißt, der Körper speichert alles, jedes Gefühl, was nicht verarbeitet ist, jeder Gedanke, den wir auch zu uns selber sagen, das ist alles im Körper gespeichert. Und bei Schilddrüsendysbalancen, also jetzt unabhängig erstmal davon, ob es eine Überfunktion ist oder Unterfunktion ist der Schilddrüse, haben wir energetische Themen. Also es ist erstmal ja hier oben sitzt es ja bei den Schlüsselbeinen, die Schilddrüse. Das heißt, es ist eher so das Thema des Halsenergiepunktes oder auch Halschakras. Und da geht es viel um unterdrückte Wahrheit zum Beispiel oder nicht das auszusprechen, was wirklich da ist oder sich das halt nicht zu trauen oder ja, nicht zu trauen, seine Bedürfnisse nach außen zu bringen. Da steht aber auch ein starker Perfektionismus zum Beispiel hinter und Selbstkritik oder auch das Gefühl, immer funktionieren zu müssen, dass man sich selbst gegenüber einfach einen ultra hohen Anspruch auch hat. Einfach weil man es so gewohnt ist. Kann auch eine Angst vor Ablehnung zum Beispiel sein, wenn man sich so zeigt, wie man wirklich ist. Das erlebe ich bei ganz vielen Frauen im Coaching, dass sie sagen, oh, das kann ich ja jetzt gar nicht sagen oder das kann ich ja jetzt gar nicht bringen, was sollen die anderen denn denken und nachher mögen die mich nicht mehr und so. Das ist ganz oft auch ein Schilddrüsenthema. Und es ist einfach allgemein ein Thema, dass der Selbstausdruck zu wenig ist oder dass es halt noch nicht so der Fall ist, dass man so 100% die Wahrheit lebt oder sein Inneres zu 100% sich traut, nach außen zu zeigen. Bei Zyklusproblemen wie PMS oder auch sehr starke Blutung oder auch Schmerzen haben wir energetische Themen wie Emotionen, die nicht gefühlt oder gehalten werden können. Viel auch übernommene Energie von außen, also auch an alle Frauen mit Hochsensibilität kann das ein Thema sein, dass wir einfach aus dieser Empathie heraus, aus dieser hohen sozialen Kompetenz, die wir da haben, uns halt energetisch sehr schnell vermischen und dann die Energie von anderen tragen. Und das ist natürlich ja, sehr anstrengend für unser System. Es kann aber auch ein fehlender Zugang zu Intuition und Weiblichkeit sein oder auch, dass man seinem Zyklus generell nicht so wohlgesonnen ist oder auch der Periode gegenüber nicht so wohlgesonnen ist. Na, allein schon diese Energie kann dazu führen, dass es eben mehr mit Schmerzen verbunden ist. Kann aber natürlich auch eine hohe Stressbelastung sein. Also gerade wenn das Nervensystem im Alarmmodus ist, kann das auch Zyklusprobleme, einen längeren oder einen kürzeren Zyklus oder auch PMS, starke Blutungen begünstigen. Und es ist auch immer ein Ja, wenn Grenzen nicht gewahrt werden, das kann von früher etwas sein oder auch aus aktuellen Situationen. Also ich werde dazu auch nochmal eine gesonderte Folge machen, weil das sind, also die energetischen Themen sind alles Themen, die können im Hier und Jetzt bestehen, können aber auch irgendwo aus der Kindheit kommen. Das ist immer ganz wichtig zu sagen. Bei der Östrogendominanz haben wir beispielsweise Themen wie, dass wir zu viel halten und zu wenig abgeben, also dass wir so wie so ein Mental und Emotional Overload haben, also dieses innere Detoxen nicht so richtig stattfinden kann. Dann reichern sich auch vom Östrogen reichert sich zum Beispiel auch zu viel an, weil wir einfach zu viel halten und auch es sind oft auch Dinge, die nicht uns gehören. Es ist auch ein Thema von Kontrolle loslassen, von Grenzen setzen, dass die nicht klar genug sind. Und ich erlebe das häufig auch, dass Frauen mit Östrogendominanz auch ja, schnell in die Überforderung gehen oder in der Überforderung sind, weil sie einfach zu viel Verantwortung tragen. Sei es jetzt beruflich oder privat, familiär, das ist häufig ein Thema von Östrogendominanz. Und Östrogen steht energetisch für Nähe und Verbindung, für Verantwortung und Bindung. Das heißt, wenn zu viel davon da ist, ist es energetisch einfach auch zu viel Last im System. Also immer, wenn wir von etwas zu viel haben, also auch vom Histamin zum Beispiel, ist es ein Zeichen von, es ist zu viel energetisch Last in unserem System, die uns halt auch nicht mehr dient. Bei Wechseljahresbeschwerden wie zum Beispiel Hitzewallungen, Schlaf- oder Stimmungsschwankungen oder auch so depressiven Verstimmungen haben wir so, ich finde das bei den Wechseljahren so ganz magisch eigentlich, weil es ist so eine Lebensphase, wie Mama das auch schon gesagt hat, so der Neuausrichtung. Und wenn wir so einen Widerstand gegen diese Veränderung haben, kann das auch die körperlichen Zeichen verstärken. Und bei Hitzewallungen ist es zum Beispiel auch so, dass zu viel inneres Feuer da ist. Das heißt, dass alte Emotionen raus wollen. Und das ist bei Frauen in den Wechseljahren ganz oft auch ein Wutthema, was ich super spannend finde, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen sich selten zugestehen, diese Wut mal richtig rauszulassen, dass es so in uns brodelt und dass wir aber aus Glaubenssätzen heraus uns nicht erlauben, diese Wut nach außen zu bringen. Und da habe ich gemerkt, dass viele Frauen sich auch damit identifizieren. Und die Wechseljahre sind halt so eine Phase, wo es, da ist der Körper so ehrlich und da können wir einfach diese Maske, glaube ich, auch nicht mehr so richtig aufrechterhalten. Und da poltert es manchmal so aus uns raus. Und da wollen halt Emotionen gefühlt werden und rauskommen. Und es geht auch so ein bisschen darum, dass halt man das alte Ich so ein bisschen loslässt und ein neues dadurch auch entstehen will und dass man halt diese Phase möglichst halt zulässt und den Energiekörper da auch mit nimmt. Und wenn Beschwerden eben sehr stark sind, ist das häufig auch ein Zeichen dafür, dass unterdrückte Bedürfnisse, die wirklich auch schon jahrelang ignoriert wurden, einfach noch im System sind. Und dass da jetzt auf jeden Fall auch mal mehr Selbstfürsorge priorisiert werden kann, weil der Körper sich das jetzt zwingend einfordert. Da gibt es jetzt kein mehr, ah ja, ich halte das noch durch für dich, sondern der Körper sagt in dieser Zeit so, jetzt guckst du aber hin. Und letztendlich, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, Wechseljahre sind wie so eine Art Neustrukturierung, Neukommunikation zwischen dem Gehirn und den Eierstöcken. Und es ist eine Zeit von Übergang, Transformation und Neubeginn, die wir möglichst willkommen heißen sollten. Ich glaube, das ist auch so diese unterbewusste energetische Ausrichtung, die wir da ganz oft haben, die einen großen Teil dazu beiträgt. Und der fünfte Punkt, den hat Birgit auch schon angesprochen, ist das Thema Nebennierenschwäche, Stresshormone, Cortisol und auch Adrenalin. Da werden wir auch noch mal eine Folge zu machen. Wir haben im Vorhinein auch schon darüber gesprochen, dass es das auch voll das spannende Thema ist, aber dass es das einfach für diese Folge viel zu lang werden würde. Und das ist eben auch nochmal ein wichtiges Thema, gerade im Bereich von Stress. Energetische Themen, die dahinter stehen, ist einfach eine dauerhafte Alarmbereitschaft, also ein völlig dauerhaft aktiviertes oder dauerhaft im Erregungsmodus bestehendes Nervensystem. Es ist auch wieder ein Thema von, wir geben viel und wir nehmen wenig, also dass da einfach der energetische Ausgleich nicht passt. Und geht auch häufig damit einher, dass wir uns selbst ständig übergehen und viel halt ja zu anderen sagen und nein zu uns selbst sagen. Ist aber auch eine Angst, nicht genug zu sein oder nicht sicher zu sein, ne? Gerade wenn wir nicht die Bedürfnisse der anderen erfüllen, sondern erstmal auf unsere eigenen gucken. Und es ist oft auch ein Thema von sehr hoher Empathie und auch wieder dieses Hochsensibilitätsthema, zu viel Fremdenergien aufnehmen, sich zu schnell energetisch vermischen. Das ist halt das, was den Körper unterbewusst auch total stresst. Und auch bei Hochsensibilität, auch da werde ich nochmal eine Folge zu machen. Es ist so wichtig, das für sich zu nutzen und aber auch zu erkennen, welche dunklen Flecken oder Schwachstellen man damit vielleicht auch noch hat, die dem Energiesystem halt nicht so gut tun. Nebennieren ist quasi übergeordnet auch so das Thema von Sicherheit und Urvertrauen sowie auch Stabilität. Und das ist so das Fundament unseres gesamten Körpers und Energiesystems. Und das, was ich eben auch bei vielen Männern und auch Frauen sehe, dass da ordentlich was durcheinander gekommen ist, beziehungsweise die Nebenniere einfach in so eine Übererregung ganz lange geht, aus einem inneren und äußeren Stress, und dass das irgendwann auch zu einer Nebennierenschwäche führt. Genau, das waren so 5 Punkte und ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht mit einigen in Resonanz geht, mit einigen vielleicht auch nicht. Und wie gesagt, es ist auch manchmal etwas, was nicht mehr im Hier und Jetzt stattfindet, sondern was wir einfach von früher übernommen haben. Und es sind unterbewusste Mechanismen, die dort wirken. Weswegen ich halt Energiearbeit so wichtig finde, weil auch wenn ich bin ja auch immer noch dabei und ich merke, dass auf Themen hochkommen, die ich gar nicht mehr dachte, dass die relevant für mich sind. Und manchmal kommen Themen, wo ich sage, ja, ah ja, genau, das merke ich im Alltag auch, manchmal eben auch nicht. Und es gilt, es alles über den Körper zu lösen. Wir müssen es gar nicht vom Verstand nochmal alles nachvollziehen können oder auch psychologisch aufarbeiten, sondern das, was ich mache in den Coachings, ist, dass wir da eben energetisch über Körperarbeit rangehen und in diese Körperverbindung kommen und da eben Dinge lösen. Und das machen wir jetzt übrigens auch im Januar, ab dem 19. Januar in unserem Body and Soul Detox. Ich habe das diese Woche jetzt endlich launchen können. Mama und ich haben da ganz viel auch schon zu geplant. Das wird ein 4 Wochen Kurs, wo ihr einmal Darm, Leber und alles, was so an körperlichen Themen ist, detoxt. Also wir machen einen Darm- und Leber-Detox mit Ernährung, mit Mikronährstoffen, mit Pflanzenstoffen, mit Kräutern. Und wir machen einen energetischen Detox. Das heißt, diese Themen, die ich zum Beispiel heute besprochen habe, aber auch gelöst von Hormonthemen, das sind sicherlich auch viele Darmthemen und Leberthemen, die da kommen werden, energetisch, die wir einmal lösen können, sodass wir da so ein bisschen, ich sage immer so körperlich, so ein paar Internet-Tabs zumachen können und wieder schließen können. Dass einfach diese Überreizung von innen deutlich reduziert wird. Das heißt, der Körper lässt mental energetisch los und er lässt auch Giftstoffe und alles los, was körperlich da ist. Und ich freue mich schon so, so sehr darauf. Ihr bekommt in dem Kurs auch eine individuelle Ernährungsberatung von Birgit zu dem Thema, was ihr habt. Das kann Hormone sein, es kann Darm sein, Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen, was auch immer euch da am Herzen liegt. Natürlich auch Unverträglichkeiten. Da achten wir natürlich auch drauf im Kurs. Und dann gibt es 3 Live-Sessions mit mir, wo es um die energetischen Themen geht. Ihr bekommt aber auch noch Audioimpulse, ihr bekommt Übungen an die Hand, die ihr auch über die 4 Wochen hinaus super, super gut nutzen könnt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr Lust habt, mit dabei zu sein. Ihr könnt euch ab sofort anmelden. Es gibt nur 33 Plätze, weil wir euch einfach sehr eng betreuen und einen sehr hohen Anspruch daran haben, dass wir auch euch jederzeit zur Verfügung stehen in diesen 4 Wochen. Deswegen die begrenzte Platzanzahl. Und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne. Ansonsten freuen wir uns riesig, wenn ihr Lust habt, mit dabei zu sein. Ich mache ja seit Jahren schon immer im Januar eine Detox-Kur. Und ich habe die am Anfang immer nur körperlich gemacht und irgendwann habe ich die energetische Ebene mit dazu genommen. Und für mich hat das nochmal so viel verändert und so viel verbessert und verstärkt und so viel mehr Leichtigkeit da auch reingebracht und Alltagstauglichkeit, dass ich mich sehr freue, dass ich das dieses Jahr auch endlich mit euch teilen kann und diese Ebene noch mit dazu nehmen kann. Und genau, Mama da auch an der Seite habe für die Ernährungsexpertise sozusagen und für die ganzen Bereiche, die da für euch gerade Thema sind. Das heißt, egal mit welchem Thema ihr kommt, ihr bekommt quasi immer einen individuellen Plan an die Hand, den ihr für euch gut durcharbeiten könnt. Genau. Hast du noch irgendwas, irgendwelche Impulse, Mama, oder?
Nein, ich würde nur noch ganz gern einmal einen Blick auf den Weg geben bezüglich der Wechseljahre nochmal. Bereitet euch gut vor, sorgt für eine gute Gesundheit, für einen guten Lebensstil, eine gute Ernährung und akzeptiert eure körperlichen Veränderungen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Versucht nicht mit noch mehr Sport, mit noch weniger Essen dagegen anzugehen. Das stresst euch nur unnötig. Und ja, heißt die Wechseljahre einfach willkommen, wenn sie dann. Wenn es soweit ist oder wenn sie vielleicht schon da sind.
Ja, richtig schön. Ja, ich glaube, das ist so eigentlich mit das Allerwichtigste, ne? Dass man diese Einstellung dazu einfach hat. Und ja, auch da, wenn ihr vorher sagt, ihr wollt nochmal entgiften oder währenddessen entgiften, nutzt das sehr gerne für euch auch im Body and Soul Detox. Und ja, dann vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge mit dabei wart. Danke, Mama, dass du nochmal die Mühe gemacht hast und den Mut aufgebracht hast. Ich weiß, das ist nicht so dein Ding, aber du hast es sehr gut gemacht heute, finde ich. Auch viel
Ja.
entspannter als letztes Mal.
Ja, vielen lieben Dank. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht.
Übung macht ja die Meisterin. Ja, vielen Dank dir, Mama. Und wir werden bestimmt noch mal eine Folge zusammen aufnehmen. Ich wünsche allen anderen erstmal jetzt einen ganz schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und dann, wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis bald.
Liebe Grüße.